Herzlich willkommen, die Marketing Masterminds. Mit Andreas Pfeiffer, unserem Heldenhelfer für Gastgeber, Norbert Schuster, Lead Management Coach und Erfinder der Wasserlochstrategie, und Stefan Ponitz, KI- und Datenexperte. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los.
Genau, jetzt geht's los. Und ich bin immer noch so aufgeregt, Andreas. Staffel 5, es ist alles noch so neu. Es ist so, ich weiß noch gar nicht, ob wir hier alles richtig tun und alles richtig machen. Staffel Nummer 5, Folge Nummer 3. Ich weiß gar nicht, ob das sich das schon so eingegroovt hat. Eine Frage, drei Antworten. Wobei heute nur zwei Antworten.
Ja, weil das Intro behauptet, Norbert Schuster sei dabei. Und der Norbert Schuster kann nicht dabei sein, weil die Deutsche Bahn hält ihn gefangen in einem Zug, wo er keine Funkverbindung hat, nicht dabei sein kann. Und er lässt euch schön grüßen.
Ja. Wie geht's dir, Andreas? Geht's dir gut?
Ja, soweit schon. Also ich habe natürlich diesen Vorfrühling schon extrem genossen. Und wir haben spannende Aufgaben auf dem Tisch. Und ja, dazu demnächst mehr. Erzähle ich euch mal ein bisschen, wenn es erschienen ist. Wird wahrscheinlich Frühsommer werden, aber das ist ein richtig spannendes Projekt, wo auch du eine kleine Aufgabe übernehmen wirst, Stefan.
Oh, ein Cliffhanger. Ein Cliffhanger.
Du weißt noch nichts davon, genau. Ja, ich hoffe, der Cliffhanger hält über ein paar Monate. Ja. Wie ist es bei dir?
Ja, das ist super, dass du mich fragst, ne? Weil wir wollten ja am Anfang gar nicht mehr so viel Smalltalk machen, weil wir haben ja nur noch 15, maximal 20 Minuten.
Das stimmt, also
aber
schnell.
Ich habe so viel offene Angebote rausgeschickt und ich kriege einfach keine Antworten zu diesen Angeboten. Die melden sich einfach nicht.
Ist doch ein
das,
Ding.
Das ärgert mich total, dass ich Angebote rausschicke und schreibe und schreibe und wir haben telefoniert und alles war super und jetzt das Angebot und ich höre gar nichts mehr von dir. Bei zwei habe ich sogar schon nachgefasst und sie antworten trotzdem nicht.
Da müsste man mal eigentlich eine Podcast-Episode zu machen.
Genau das machen wir nämlich heute.
Also.
Wir sprechen über das Thema Lead-Ghosting und vielleicht hat der eine oder die andere von euch da draußen das auch schon erfahren. Ihr habt ein spannendes Gespräch, finden das Angebot irgendwie oder euer Produkt, eure Dienstleistung irgendwie super und ihr schickt ein Angebot raus und jetzt hört ihr nichts mehr von denen. Ihr fragt nach, hört wieder nichts von denen. Und jetzt?
Lead-Ghosting. Jetzt macht man sich so seine Gedanken.
Lead-Ghosting. An wen liegt's? Sind wir zu schlecht? Andreas, wie oft passiert dir das denn?
Also ich muss sagen, ich hatte es früher in meiner Werbeagentur häufiger als jetzt bei den Heldenhelfern, muss man ganz klar sagen. Allerdings haben wir im Moment ein Tool im Vertrieb, wo die Gespräche sehr gut laufen. Da geht es um die Barrierefreiheit und wie man Webseiten mit einem kleinen Add-on barrierefrei machen kann. Für einen kleinen Obolus im Monat ist man da wirklich fein aus dem Schneider. Und die Leute sind begeistert. Wir richten eine Testversion ein für 7 Tage und dann passiert irgendwie nichts. Dann bekomme ich eine Mail, ja, das wollen wir haben. Dann sage ich, okay, ihr müsst nur noch eure Zahlungsdaten hinterlegen. Am Anfang waren nur 2 Sachen möglich, PayPal und Kreditkarte. Jetzt haben wir mittlerweile alle Zahlungsarten hinterlegt. Und ich frage mich, woran liegt es denn jetzt eigentlich? Und dann kommst du nicht weiter. Und das sind, also die, mit denen ich da zu tun habe, sind ganz oft studierte Leute, sind einige Ärzte dabei. Dann stellen wir eine Rechnung über unsere Arbeit. Die bezahlen sie auch und das Tool ist trotzdem noch nicht im Bezahlungsprozess drin. Und da stehe ich dann schon so ein bisschen ratlos davor. Also es ist nicht so, dass der Kunde sich nicht mehr meldet, weil er nicht will oder weil er nicht kann, sondern weil er dem offensichtlich nicht so die Bedeutung beimisst. Und das führt zu meiner Einstiegsthese zu unserem Thema heute. Lead Ghosting ist kein Kommunikationsproblem, sondern es ist meistens ein Relevanzproblem.
Ja, bin ich voll bei dir. Und ich glaube, das ist also ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht, wie ist das denn eigentlich bei mir? Ich würde mal sagen, ein klassisches Ghosting kenne ich nicht. Das kenne ich überhaupt nicht. Aber was tatsächlich so ist, und ich glaube, da hilft es manchmal, mal kurz mal innezuhalten, durchzuatmen und von außen mal drauf zu gucken, vielleicht ist es ein Erwartungsthema auch an der Stelle. Ne? Wir halten uns mit unseren Dienstleistern natürlich für essentiell wichtig, ja. Und denken, ey, wenn ich das jetzt angeboten habe, wenn ich jetzt nicht bald loslegen kann, dann geht ihr den Bach runter. Ja.
Ja.
So, und deswegen erwarte ich eigentlich, dass wenn ich irgendwie ein Angebot rausschicke, dass die sagen, oh, endlich hat er das Angebot geschickt, morgen müssen wir loslegen, gleich zurück. Aber du hast recht, auf der anderen Seite ist das ein Thema von Dutzenden Themen, die bei diesen Menschen auf dem Tisch liegen.
Das stimmt.
An der Stelle, ne? Und das ist, und da bin ich vielleicht nicht der Wichtigste mit meinem Thema, ne? Sondern der hat wahrscheinlich noch 3, 4 andere Sachen, die viel, viel wichtiger sind an der Stelle. Und deswegen sagen, ich kenne es nicht, weil sich das meistens tatsächlich irgendwann auflöst. Ne? Das ist gegebenenfalls ein Zeitthema, dass ich zu ungeduldig bin und denke, ja, jetzt aber nach 3 Tagen könnt ihr doch mal irgendwie antworten. Und dann kommt aber irgendwie noch 2 Wochen mal eine Mail, hey, Angebot habe ich gesehen, super, nächste Woche wollen wir irgendwie drüber entscheiden, etc. Also das ist nicht so, dass die Kunden das oder die potenziellen Kunden das vergessen oder keine Lust haben, sondern das ist einfach, hat einfach, und da hast du vollkommen recht, das hat einfach nicht den Stellenwert, den ich jetzt beimessen würde, weil ich glaube, ich bin unverzichtbar für meine Kunden.
Richtig. Ne?
Und deswegen glaube ich, ist das eher so ein Mindset-Problem, wo man selber mal drüber nachdenken muss und nicht unbedingt ein Problem irgendwie auf der anderen Seite vom Kunden. Wobei das relativ selten ist, das ist vielleicht einer von 50, ach du Witz, oder 2 von 100, okay, könnte auch sein, wo man vielleicht sagen würde, ja okay, da tut sich wirklich gar nichts mehr. Ja. Aber dann bin ich auch nicht, ich muss sagen, dann glaube ich, darf auch jeder so stolz sein auf das, was er tut, dass er sagt, ich muss kein Bittsteller sein. Ich fasse dann auch nicht mehr nach.
Ja,
einmal, zweimal und dann kann ich trotzdem gut schlafen, wenn sich dann keiner mehr meldet. Ne?
Dann hat sich irgendwann erledigt, ja.
Genau, das wäre klassisches Lead-Ghosting, aber ich muss niemanden hinterherrennen. Ich glaube, es sind nachher auch keine guten Kunden und es sind keine guten Projekte, die nur zustande kommen, weil ich im Prinzip 10-mal nachfassen musste, obwohl er eigentlich vielleicht gar nicht so richtig wollte.
Also das, was bei uns im Kopf passiert, was du eben mit Mindset beschrieben hast, ist ja eher unsere falsche Interpretation.
Genau.
Also wir glauben, weil der Kunde schweigt, ist irgendwas falsch gelaufen. Und wir kommen zum Schluss, der Lead war wahrscheinlich gar nicht so ernsthaft interessiert, wie wir das Gefühl hatten. Oder wir sind verärgert und sagen, der Kunde ist unhöflich. Der hat erst Druck aufgebaut, wir haben schnell geliefert, wir haben es extra geeilt, weil er sagt, das wollen wir möglichst schnell auf die Schiene bringen. Und jetzt meldet er sich noch nicht mal. Da kommt natürlich erstmal so das Bauchgefühl, so verhält man sich eigentlich nicht. Ich meine, ich bin in Vorleistung gegangen, ich habe mehr Arbeit gemacht und jetzt will er nicht. Und ein Angebot ist gerade bei uns im Beratungsgeschäft halt schon umfangreicher. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, hier haben wir das Kilo Gummibärchen und da haben wir einen festen Preis und da haben wir eine Standardvorlage und das kann ich so rausschicken. Und selbst dann erwarte ich eine Antwort. So, und jetzt müssen wir natürlich überlegen, wenn es das gar nicht ist, also der Kunde ist weder unhöflich und er ist sehr wohl ernsthaft interessiert, woran könnte es denn liegen? Vielleicht, weil wir versucht haben, zu früh in den Verkauf einzusteigen. Ist bei uns beiden wahrscheinlich jetzt eher seltener, aber könnte der Fall sein. Oder dem Kunden ist das Nutzenversprechen noch gar nicht so richtig klar, weil er meistens ja anfängt zu vergleichen. Oder es war einfach falsches Timing. Der hat gesagt, ich schicke die Anfrage raus oder ich führe das Gespräch, damit ich das den Prozess angestoßen habe. Und dann kommt aber irgendwie nichts mehr. Also war das Timing für ihn erstmal wichtig, damit er es erledigt hat. Jetzt hat er schnell von uns eine Antwort bekommen. Jetzt hat er den schwarzen Peter wieder auf seiner Seite. Jetzt muss er wieder reagieren und da hat er jetzt gerade mal keine Zeit zu. Oder es liegt, und dann verstehe ich auch, warum er sich nicht mehr meldet, am fehlenden Vertrauen, dass er sagt, ja, die haben zwar schnell ein Angebot geliefert, aber da kommt jetzt auch nichts mehr, weil sie uns einfach nicht glauben, dass wir das umsetzen können oder dass wir wirklich so gut sind, wie wir behaupten oder ähnliches. Und das sind halt Dinge, mit denen wir uns gedanklich vorher beschäftigen müssten, um dann fair zu reagieren oder nachsichtig zu reagieren und zu sagen, es liegt vielleicht gar nicht an uns und der ist auch nicht blöd, sondern das hat Gründe.
Ja, manchmal sind die Gründe auch viel banaler, ne? Also wenn ich jetzt gerade so in den letzten Wochen irgendwie schaue, da hatte ich das tatsächlich auch gehabt. Das war jetzt kein Angebot, aber da hatte ich einen ehemaligen Kunden, den ich eigentlich gut kenne, einen Calendly-Link geschickt und habe gesagt, ja, sucht euch dann einen Termin raus, zeige ich euch was. Nach anderthalb Wochen immer noch nicht, ne? Und dann habe ich mal hingeschrieben, gab es irgendwie ein technisches Problem mit dem Calendly-Link irgendwie? Und dann kam die Antwort, ah, es tut mir furchtbar leid, ich war jetzt leider anderthalb Wochen krank gewesen irgendwie. Ich habe das Mail aber hier, ich bekomme es. Also manchmal löst sich das auch ganz schnell, aber man selber sitzt natürlich schon da und denkt darüber nach, ja, warum macht er jetzt diesen Termin nicht? Es ist doch nicht so schwer. Und es ist doch so cool, was ich ihm irgendwie zeigen möchte.
Und Stelle, ganz typisch für uns, wir unterstellen erstmal, gab es ein technisches Problem. Weil wir haben doch geliefert.
Und nee, eigentlich habe ich es nicht unterstellt, dass es ein technisches Problem war. Eigentlich war es für mich der Aufhänger, mich nochmal zu melden.
War eine Höflichkeitsstelle. Okay.
Genau, es war aus Höflichkeit, dass ich nicht sage im Prinzip, hier, was ist denn los? Warum machst du denn keinen Termin? Ne? Sondern einfach zu überlegen, vielleicht gibt es wirklich einen echten Grund oder vielleicht gab es ja auch wirklich ein technisches Problem, was da war. Und die Punkte, die du gesagt hast, die sind ja alle richtig. Wie gehe ich damit um? Ich glaube, wenn ich das jetzt ausrechnen würde, ich würde mal meine Angebotsannahmequote, die ist nahezu 100%.
Ja.
Warum? Weil ich auch niemanden vorschnell Angebote schicke, weil ich genau weiß, dass dann sowas passiert. Mhm. Ich verschicke erst ein Angebot, wenn der Gegenüber Interesse geäußert hat.
Und zwar nicht nur Interesse, ja, schick mal was, um uns loszuwerden. Nee,
Interesse an Produkt, an
sondern
der Dienstleistung.
Sondern er wirklich sagt, das brauche ich und ich glaube, ihr genau. könnt das machen.
Genau, und dann kriegt er ein Angebot. Das ist vertrieblich vielleicht nicht das Beste. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ne? Vielleicht könnte man auch so ein Hardcore-Vertriebler würde auch sagen, ja, Stefan, du musst hier Angebote, müssen jeden Tag 5 Angebote raus, die du dann nach 2 Tagen nachfassen kannst. Kann sein, dass das vielleicht am Ende sogar mehr Kunden bringt. Aber bringt mir wahrscheinlich mehr schlaflose Nächte, weil ich dann drüber nachdenke, warum melden die sich nicht und warum war das irgendwie, sondern am Ende versuche ich einen Kunden, ne, der grüne Bananeneffekt, da hatten wir Ende letzten Jahres drüber gesprochen, ich versuche den Kunden erst das Angebot zu schicken, wenn die Banane gelb ist. Mhm. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, da ist ein echtes Interesse entsprechend da und wenn ich das Gefühl habe, es ist kein Interesse da, dann muss er sich auch nicht mehr bei mir melden, dann melde ich mich auch nicht mehr bei ihm.
Ja, also wenn die Banane zu grün ist, da könnte uns Norbert jetzt viel drüber erzählen, dann könnte die Situation vielleicht folgende sein. Jemand fragt ein Angebot an, will aber nur Preise vergleichen.
Ja.
Das heißt, der ist noch nicht reif. Der ist definitiv zu grün. Oder wir haben ihm zu viel geschickt. Das habe ich früher manchmal so im Eifer des Gefechts gemacht, dass ich zu viele Infos geschickt habe, zu komplexe Angebote, wo der sagt, wow, ich wollte nur eine Website haben und jetzt kommst du mir da mit einem ganzen Online-Universum mit Newsletter und Social Media und Google-Eintrag und hast du nicht gesehen und SEO, das ist mir jetzt gerade too much. Mag sein, dass das alles sinnvoll ist, aber überfordert mich jetzt. Oder Klassiker, das kenne ich von mir auch aus deutlich jüngeren Jahren, ich melde mich nicht mehr, weil mir das Angebot zu teuer war. Ich schäme mich aber, dem Anbieter zu sagen, danke für Ihr Angebot, aber das habe ich mir anders vorgestellt. Und zwar jetzt nicht anders vom Angebot, sondern anders von der Summe. War mir schlichtweg zu teuer. Und das habe ich mittlerweile abgelegt. Ich kann jemand ins Gesicht sagen, danke, aber nicht für den Preis. Ohne mich zu schämen. Aber da brauchst du vielleicht ein gewisses Standing und eine gewisse Selbstsicherheit, die vielleicht ein jüngerer Einkäufer oder ein jüngerer Projektmanager oder Projektmanagerin noch nicht hat. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Also, wir halten mal fest, die Gründe können sehr, sehr vielfältig sein. Es kann echte, reale, gute Gründe geben, warum er sich nicht meldet. Das Ghosting ist aber ja so ein Effekt, den wir als negativ emotional wahrnehmen. Das hängt aber eher mit unserem Mindset dann an der Stelle zusammen.
Ne? Ja.
Das ist immer so eine Frage. Und vielleicht auch an Fehlverhalten, dass ich einfach zu früh Angebote rausschicke, die falschen Angebote an die falschen Kunden schicke, Erwartungshaltung vom Kunden mit meinem Angebot nicht treffe. Das sind die Punkte, die du eben alle gesagt hast. Mhm. Und dann glaube ich, also zumindest für mich, kann ich das nur so beantworten, wartet mit den Angeboten, die rauszuschicken, bis echtes Interesse signalisiert wird, bis ihr mal 2, 3 Gespräche geführt habt und die Kunden wirklich sagen, das brauche ich, zwar ganz dringend, und dann kriegt ihr auch das Angebot schnell wieder zurück in die Angebotsquote. Und wenn keine Antwort kommt, einmal nachfassen, vielleicht gibt es wirklich ein echtes Problem, und dann melden sich die Personen in der Regel dann auch und sagen, hier, ja, habe ich geprüft, das und das hat mir noch nicht gepasst, oder wie in meinem Fall, was ich als Beispiel erzählt hatte, war leider krank gewesen, irgendwie löst sich das auf. Aber dann würde ich auch nicht mehr nachhaken, und dann ist das Ghosting für mich auch beendet, wenn sich dann keiner mehr meldet.
Aber das ist schlichtweg der falsche Kunde. Ja, aber viele Unternehmen reagieren gerade da ja anders. Also die werden dann mit den Follow-ups regelrecht aggressiv, schicken zu viele Mails, rufen zu häufig an, bauen den Druck auf, hast du dich jetzt endlich entschieden, wir waren uns doch schon einig. Auf mich wirkt das immer so ein bisschen wie Vertriebspanik. Also die haben es offensichtlich ganz dringend nötig, und das schreckt mich dann im Zweifelsfall als gerade so reifender Lead endgültig ab. Und ich finde deine Haltung da sehr viel hilfreicher. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie könnten wir es denn machen, so wie du eben gesagt hast, ich frage, ob mit dem Link was nicht funktioniert. Da gab es ein technisches Problem. Noch geschickter fände ich, wenn wir ein Follow-up machen, wo wir einen Mehrwert bieten. Also nicht, tritt doch meinem Angebot jetzt endlich näher, sondern ich habe noch mal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Oder ich bin über einen interessanten Fachartikel gestolpert. Das mache ich tatsächlich relativ häufig, dass ich sage, darüber haben wir doch letztens gesprochen. Guck mal, hier habe ich in der Zeitung, Fachzeitschrift irgendwas oder Podcast was Interessantes gehört. Vielleicht interessiert euch das. Das baut keinen Verkaufsdruck auf. Es bringt mich wieder in Erinnerung mit meinem Angebot. Aber ich setze noch einen drauf und sage, guck mal hier. Das macht wirklich Sinn, das zu machen, und versuche eigentlich Druck rauszunehmen und eben keinen Druck aufzubauen. Das unterscheidet uns wahrscheinlich von klassischen Vertrieblern.
Ja, also was ich auch gerne mache, das fällt mir auch gerade so ein, was sicherlich sehr hilfreich ist, fast messbar gut funktioniert das, eine Mail grundsätzlich immer mit einer Call to Action zu beenden. Also ich könnte natürlich ein Angebot rausschicken und könnte sagen, lieber Herr so und so, anbei finden Sie das Angebot, schauen Sie es gerne an, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich nochmal. Viele Grüße, Stefan Ponitz. Ne? Mhm. So, wenn er sich jetzt nicht meldet, hat er keine Fragen, aber ich habe den Lead nicht mehr in die Hand. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich durch eine Call to Action am Ende der Mail, muss ich jetzt erstmal den Ball rüberspielen. Na, und das würde ich in dem Fall, würde ich das so machen, würde sagen, ja, schauen Sie sich das Angebot an, schauen Sie mal drüber, lassen Sie uns nächste Woche mal nochmal drüber sprechen. Was meinen Sie? Fragezeichen. Mhm. Und immer mit einem Fragezeichen enden, weil da muss er in irgendeiner Form drauf reagieren, immer auf das Thema. Und dann kommt entweder zurück, ja, lassen Sie uns gerne nächste Woche drüber sprechen, oder nein, nächste Woche bin ich nicht da, habe ich Urlaub, aber vielleicht übernächste Woche, wenn ich es mir anschaue. Ja. Aber ich gebe den Ball im Prinzip immer nach gegenüber, dass der Gegenüber irgendwie reagieren muss auf meine Mail. Und das habe ich eigentlich tatsächlich noch nie erlebt, dass wenn ich eine Mail mit einer Frage beantworte, wie zum Beispiel, was meinen Sie, oder könnten Sie sich das vorstellen, oder wollen wir dazu nochmal sprechen, dass dann gar keine Antwort mehr kommt, ne? Wenn im Prinzip diese offene Frage im Raum steht.
Ich meine, du machst das auf die höfliche Art. Ich schreibe dann, wann darf ich mit dem Geld auf Eingang auf unserem Kundenkonto rechnen?
Das ist auch eine Möglichkeit.
Ja. Aber ist nicht unbedingt ein Garant für eine höhere Abschlussquote, gebe ich zu. Ja, und wenn man sowas eben macht, dann hält man die Kommunikation aufrecht, auch wenn es gerade an Relevanz fehlt, aber wir geraten ja dadurch nicht in Vergessenheit. Das ist im Endeffekt doch das, was wir haben wollen. Also für mich Fazit für heute, man muss sich erstens überlegen, will ich wirklich konsequent bei einem Lead nachfassen? Oder lasse ich auch mal bewusst los, oder sage ich, ich probiere es einmal, und wenn da nichts kommt, dann lasse ich es. Und es gibt manche, wo ich denke, okay, das Projekt wäre wirklich super für uns, dann bemühe ich mich vielleicht noch ein bisschen länger. Jetzt gehören wir, und ich glaube, dem Norbert geht es da ähnlich, gehören wir zu den Leuten, die im Zweifelsfall eher ein bisschen zu viel als zu wenig auf dem Tisch haben. Wenn du jetzt sagst, das ist im Moment meine einzige Anfrage und wenn ich da jetzt nicht nachfasse, dann habe ich gar nichts auf dem Tisch, dann kannst du dir diesen Luxus gar nicht erlauben. Ja. Und da, glaube ich, kommt man mit dieser Mehrwertstrategie auch ein Stück weiter.
Das ist doch schön. Also, gibt keine klare Aussage, wie man damit umgeht. Am Ende, glaube ich, ist immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl und jeder muss da einen Weg finden. Aber ich glaube, da haben wir ein paar Wege aufgezeigt, zumindest wie wir damit umgehen.
Genau.
Andreas, picken wir noch ein bisschen.
Ah, ich wusste, dass du das fragst.
Ja, na klar.
Ja. Das hat so mal rein gar nichts mit Leads zu tun und auch nicht mit Ghosting. Naja, vielleicht ein bisschen. Ich habe ein Tool gefunden, ein Gratis-Tool, wo man Farbtöne und von diesen Farbtönen Schattierungen erzeugen kann. Mhm. Das kannst du sowohl gebrauchen für Webseiten, das kannst du für Newsletter gebrauchen, das kannst du letztlich für alle Arten von Druckerzeugnissen gebrauchen. Und dieses Tool heißt Make Tints and Shades, also erzeuge Farbtöne und Schattierungen. Das ist der Tints und Shades Generator, den ich heute gerne ins Rennen schicken will.
Den schauen wir uns mal an. Das ist ja so ein Tool, was vor allem super hilfreich ist, wenn man keine Ahnung von Design oder Farben oder sowas hat.
Oder wie ist ich farbenblind bin.
Oder auch
farbenblind. Ich merke es nicht. Genau. Also softe mal ein Rot ab und jeder sagt dir, das ist jetzt echt Schweinchenrosa. Aber der Andreas Pfeiffer hat es nicht begriffen, weil er rot-grün-blind ist.
Ja. Es ist bei den Farben ja so, ne, wenn da, ich meine, du kannst irgendwie so ein hellgrün, dunkelgrün und ein mittelgrün irgendwie definieren und kannst das irgendwie auf dieser RGB-Skala irgendwie anklicken. Mhm. Aber es gibt natürlich mathematische Verfahren und ich gehe mal davon aus, dass das hinter dem Tool dahinter steckt, wo man sagt, okay, ich drehe nur an bestimmten Werten, die in diesem RGB-Schema irgendwie drin sind und dann passen die Farben immer zueinander. Ja, so hatte ich irgendwann die Erfahrung machen müssen, es macht keinen Sinn, irgendwie sein Hell- und Dunkelgrün zu definieren, sondern ich habe ein Grün und das wird noch in den Helligkeitswerten irgendwie verändert. Und dann passt das auch.
Kannst du damit super
genau, umsetzen. Und dann passen die aber auch immer zusammen. Dann sieht das auch optisch einigermaßen sauber aus für Präsentationen oder sowas. Das ist zum Beispiel auch super. Ne? Habt ihr Diagramme oder sowas in Präsentationen und wollt ihr unterschiedlich farblich hinterlegen? Sehr schön, sehr hilfreich.
Toll, jetzt kann ich es dir leider nicht verkaufen, es ist ein Gratis-Tool. Was hast du mitgebracht, Stefan?
Ich habe das Tool Gitte.
Gitte?
Also G-U-I-D-D-E.
Ah.
Den Gitte. Link, den findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich glaube, es kommt eher so von Guide.
Ja, und nicht von der dänischen Schlagersängerin.
Nein, es hat irgendwie eher mit Guide oder Guide. Ich weiß es nicht genau. Also was kann man mit dem Tool tun? Wir hatten das jetzt tatsächlich in einem Kundenprojekt, haben wir sehr lange nach Tools geschaut, mit denen man Lernvideos mit KI schnell erzeugen kann. Und wir sind letztendlich dann, nachdem wir viele Tools evaluiert haben, ausprobiert haben, sind wir dann bei Gitte hängen geblieben. Und mit dem Tool könnt ihr sehr schnell, sehr charmant über den Browser oder auch auf den Desktop, sag ich mal so, Klickstrecken einfach mit tracken. Und das Tool selber erkennt, was ihr dort tut. Wenn ihr über das Mikrofon Lust habt, könnt ihr noch 2, 3 Kommentare dazu eingeben. Die werden nie verwendet, diese Kommentare. Sie werden nur verwendet, um dann mit KI ein komplettes Skript zu erstellen. Und dieses Skript wird dann auch noch mit einem KI-Sprecher hinterlegt, sodass es in dem Video im Prinzip komplett synchronisiert wird, dann der Text. Das heißt, ich muss mir weder über den Text muss ich mir Gedanken machen, noch wie bekomme ich den Text zur Sprache. Das Einzige, was ich machen muss, ist im Prinzip, wenn ich was zeigen möchte, diesen Weg durchklicken. Und das geht relativ schnell. Videos, wo vorher 3, 4 Stunden dran gearbeitet wurde, die sind damit in 20, 25 Minuten erstellt. Ist, glaube ich, auch kostenlos nutzbar. Dann ist aber Wasserzeichen drin und ich glaube, es ist auch die Länge und der Umfang von den Videos ein bisschen limitiert, aber da kann man es zumindest schon mal ausprobieren. Und habe ich schon das ein oder andere Mal gesagt und ich glaube, wenn man dann so ein Tool produktiv nutzen möchte, dann darf man das auch gerne bezahlen. Der Hersteller möchte, muss ja auch irgendwie davon leben, muss was verdienen von, ist das jetzt auch nicht so teuer. Also so alle AI-Tools irgendwie so die 10, 15 Dollar Marke im Monat. Ja, vielleicht ein bisschen teurer, 20.
In jedem Fall sind es jetzt 19, aber...
Ja, genau, 20. Ja.
Wie gesagt, wenn du es beruflich nutzen kannst und dir damit Arbeit abnimmst, was sind dann 19 Dollar?
Ja, eine Stunde gespart, nimm mal deinen Stundensatz, da hast du das Tool aber 10 mal raus.
Allerdings.
oder fünfmal, je nachdem, was für einen Stundensatz du hast.
Das gucke ich mir an, das klingt total spannend. Glaubst, kann Sehr ich schön. Wirklich gebrauchen.
Ja.
Fein. So, wir haben es mal locker geschafft, die 15 bis 20 Minuten. Ah ja, egal, komm, reden wir nicht drüber.
Machen wir jetzt den einfach Sack ganz schnell Schluss, sonst wird es ja noch länger.
Alles klar.
Wir wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis bald. Tschüss.